Ja, dann herzlich willkommen zu unserem Vortrag hier heute zu dem Enterprise Grade Mail Cluster mit Open Source von uns von Heinlein. Das war eigentlich ursprünglich geplant, mit meinem Kollegen Carsten Rosenberg zusammen zu machen, aber der ist leider kurzfristig verhindert. Und genau, deswegen werde ich das jetzt mit euch hier zur schönen Mittagsstunde erstmal alleine erleben. Es fängt an, wir wollen ein bisschen über die Historie kurz reden und wo das alles herkommt und dann schauen, welche Anforderungen wir haben, was sich dann neu entwickelt hat und euch dann vorstellen, wie wir so ein Mail-Cluster heutzutage bauen und vor allem, der Presenter. Und wie sich das mit diesen Open Source mit unseren kommerziellen Lösungen dann auch vergleichen lässt. Mail, ja, heutzutage privat, vielleicht werden hauptsächlich Messenger benutzt. Nichtsdestotrotz ist E-Mail der Ersatz für Brief und Fax geworden. Wir haben damit aber weiterhin das Problem, dass E-Mail das Haupteinfallstor ist und für Spam, Phishing und Malware. Ja. Und auch eine einzelne E-Mail kann schon auch irgendwelche Sicherheitsvorfälle auslösen. Und genau. Wieso wir das haben, ist halt auch wegen dieser Fälschbarkeit der Absender und der Inhalte einer E-Mail gewährleistet. Und ja. SMTP, das Protokoll, das ist halt von 1982 und da hat sich seitdem, also wurde es nicht neu entwickelt. Ja, das heißt, also wir haben sozusagen von 1982 noch genau die gleichen, die gleiche Idee, als das Internet noch etwas anders war. Ja, das Protokoll wurde also sozusagen nicht neu definiert, sondern höchstens nur durch Erweiterungen dass neue Entwicklungen nur durch Erweiterungen reingekommen sind und diese Erweiterungen, ob die jetzt genutzt wurden, ist halt auch wie immer optional. Ja, da gab es diesen Wildwuchs an Implementierungen und dann gibt es auch noch dieses grundlegende Problem, dass ja, wie sollen wir jetzt damit verfahren? Nehmen wir E-Mails an oder ist es uns ganz, ganz wichtig, dass wir jede E-Mail oder dass wir Sicherheitsvorkehrungen treffen und eventuell eine E-Mail auch schon vorab abnehmen können? Ja, und da gibt es halt die Erwägungen und die meisten sind halt dann eher etwas ängstlich und sagen, nee, also ich darf auf keinen Fall eine E-Mail irgendwie als rejecten, wenn ich die dann auch annehmen müsste. Genau, das wären unsere RFCs, das haben wir in unserem Postfix-Kurs immer, das heißt, ja, das könnten wir dann eine Woche mal durchlesen, dann wäre der Kurs vorbei. Und genau, das heißt, da sind recht viele Erweiterungen auch dann dort. SMTP kennt ihr sicherlich alle, der typische Versand, eine E-Mail, ja, das Mail from, das Recipient to, ja, der im Header, das to, das from, all diese Sachen, die können problemlos und immer gefälscht werden. Ja, es gibt keine Verifizierung. Ja. Wo kommen wir her? Ja, also was war damals wichtig? Ja, wir hatten Probleme mit der Netzwerkbandbreite. Irgendwie waren glücklich, wenn eine E-Mail ankommt. Und wir hatten auch eine Vertrauensbeziehung, ja, zwischen den Teilnehmern. Ja, also das war ja alles noch in einem kleinen, gemütlichen Rahmen. Und deswegen waren gefälschte Daten halt auch nicht relevant. Also, ja. Und dann immer unser Lieblings-Spam. Ja, das ist ja so ein Produkt. Das wurde damals entwickelt, weil sie diese Schweineschulter nicht losgeworden sind. Ja? Und dann dachte man, okay, was können wir tun? Und dann wurde dieses Produkt entwickelt. Das passt ja dann eigentlich auch sehr gut, ja? Weil irgendwie ist das etwas, was niemand wollte und dann trotzdem auf dem Markt ist. Genau. Die Spam-Entwicklung, ja, kennen wir sicher. Ja, ist auch nochmal zum Nachlesen, ja, wann es wie und wo die ersten Spams gab. war noch mit ARPANET und die ersten 200 Mails in der Usenet Group, ja, das wurde dann erst öffentlich Spam genannt. Und genau. Dann ging es so weiter mit den Outlook Worm, I Love You und dem Melissa und Konikova Virus, ja, habt ihr sicher vielleicht noch mal gehört oder selbst noch miterlebt. Genau. Und aber so langsam wurde das halt alles immer dynamischer, ja. Und wir hatten dann auch täglich sich ändernde Kampagnen und wir hatten dann auch wirklich dann Phishing-Mails, die auch dann ganz gezielt dort eingeschossen wurden. Ja. Und am Anfang war das alles noch einfach, ja, Spam, da gab es eine, konnte man entweder so manuell dann noch irgendwelche Regeln im MTA noch einbauen, ja, oder hatte so eine IP-Blocklist, die man dann untereinander ausgetauscht hat. Und genau, das war unser großes unsere Toolbox, die wir hier benutzen konnten und durften, um Spam zu vermeiden. Ja. Langsam wurde das dann komplizierter, ja, in den 2000ern, ja, dann wurden es einige mehr Regeln, ja. Da haben wir auch noch immer unsere Header-Checks von unserem Postfix-Buch, ja. Man konnte dann etliche RBLs einbinden und dann gab es auch die ersten Content-Filter, ja, also sowas wie Spam-Assassin, ja. Und dann gab es auch Virenscanner und es wurde das Graylisting hinzugefügt und mehr und mehr und mehr Regeln. Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt für den Spam-Assassin. Und sogar dort gab es dann schon die ersten Sachen, wo Bias dann für den Spam-Assassin gelernt wurde. Ja. Und dann ab 2010 wird es etwas schwieriger. Genau. Was für eine Art von Spam hatten wir am Anfang? Also bis Ende der 2000er waren das halt dann diese Viagra- oder Greencard-Massenmails, ja. Da gab es dann gehackte Accounts und dergleichen oder irgendwelche Bots, Windows-Bots, ja. Und Viren waren aber gleich, ja, also das gab man eine Signatur und dann wusste man die und dann konnte man die auch erfolgreich abwehren, ja. Heutzutage haben wir eigentlich diese zwei großen Unterschiede. Wir haben einmal diesen Bulk-Spam, ja, also der wirklich so in Massen versandt wird und dann haben wir auch noch den wirklich zielgerichteten Spam. Und ja, das ist alles etwas schwieriger dann abzuwehren. Ja. Also diese Grundlast, das Grundrauschen, ja, das ist natürlich immer der Massenspam. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, ich glaube 80% des Netzwerktraffics ist, glaube ich, Spam. Also das ist wirklich, ja. Genau. Von diesen Challenges, die wir haben, ist halt, dass diese Spam-Templates sich sehr schnell ändern. Dass die Formulierungen leicht anders gemacht werden. Ja, da gibt es dann natürlich, dass dort die Spammer lernen ja immer sehr schnell, welche Abwehrmechanismen es gibt und die probieren dann auch, sich dann dementsprechend anzupassen. Ja. Neulich hatten wir auch wieder Sachen, wo halt komplette Wikipedia-Artikel mit drin sind, ja, um halt dort dann dieser E-Mail dann irgendwelche validen Texte mit reinzupacken und genau, bei einem Subject auch einfach mal ein Re anhängen, ja, dann sieht es so aus, als ob es eine Antwort wäre. Auch sehr kritisch sind Antwort-Mails, also das heißt, es werden irgendwo vielleicht irgendwas abgesaugt wurde, ja, irgendwo ein Exchange wurde gehackt, ja, und dann hat man plötzlich so eine ganze Reihe an valider Kommunikation und Spam, die darauf antwortet, das hat ja schon das ist ja dann schon erstmal sehr schwierig von der validen Kommunikation zu unterscheiden. Genau. Und was wir auch gesehen haben, dass die Spammer meistens die ersten sind, die die neuesten Sicherheitsfeatures, also SPF und DKIM wurde von den Spammern wahrscheinlich schneller angepasst als von dem Allgemeinen. Ja, es gibt dann auch diesen zielgerichteten Spam, der ist natürlich auch sehr viel komplexer geworden. Ja, das ist dieser sogenannte CEO-Spam, also wo ich dann direkt an bekannte Adressen dann auch Anfragen stelle. Die sind eventuell dann auch noch handgeschrieben. Ja. Und da gibt es wirklich sehr, sehr gute Phishing-Kampagnen. Ja. Genau. Und ja, da hatten wir uns auch geehrt gefühlt. Also wir hatten wirklich gesehen, dass diese Spam-Kampagnen mit den Ole-Tools, als da Emotet war, als wir diese Ole-Tools abgewehrt haben, die haben das gegen die Ole-Tools geprüft, ja, um zu schauen, dass deren Varianten, wo Emotet drin ist, entweder beim Ole-Tools zu überläufen, also sozusagen, dass die dort mit Fehlern das dann durchgelassen haben. Genau. Auch was wir gesehen haben, dass geknackte Accounts vorsichtig getestet werden. Ja, das heißt, also man schickt erstmal so ein paar Mails, ja, und dann schaut, ob die durchkommen und dann langsam mehr. Ja, das Gleiche ist auch, dass es halt gegen große Provider getestet wird. Ja, also sind da wirklich sehr, sehr kreativ. Genau. Auch zu den Viren sehen wir, dass dort die Viren dann nicht mehr diese eine Hash, das eine Pattern dann sozusagen ziehen kann, sondern die werden on the fly generiert, damit halt die Virenscanner dann auch keine Chance haben. Und ja, verschlüsselte Anhänge. Ja, das Gleiche, ja, wir haben dann dort irgendwelche ZIP-Dateien gesagt, ja, also mit dem Zusatz, hier ist das Passwort, ganz wichtig, öffne mal, wir brauchen da dein Feedback zu und ja, der Inhalt kann halt nicht entpackt werden, dadurch kann der Virenscanner das nicht auf den Chartcode überprüfen und damit haben wir dann die eine E-Mail. Ja, auch es gibt eine Folie mit ChatGPT. Ja, die KI-Bots können natürlich dann auch diese Spam- und Phishing-Vorlagen en masse erstellen. Ja, also wahrscheinlich wird das jetzt so langsam so richtig auch losgehen. Ja, auch könnte man so ein KI-Bot dann, wenn es sozusagen so ein Postfach mal abgezogen wurde und so diese Mail-Kommunikation sich reinnimmt, könnte man das dem KI-Bot vorwerfen und der dann daraus dann eine Kampagne entwickelt. Ja. Und dann könnte auch direkt die Antworten dann immer von diesem Chatbot weitergemacht werden. Ja? Das heißt, dieser typische Prinz, der sein Vermögen loswerden will, ja, der kann dann auch gleich direkt von dem Chatbot die Antworten generieren. Genau. Ja, da gab es auch, dieser Bingbot wurde komplett gehackt. Ja? Gab es einen Artikel in der Zeit, gerade, ich glaube, diesen Monat. Und auch dieser Facebook-Lama wurde komplett mit allen Parametern geleakt. Ja, also das heißt, das ist auch schon da in the open. Ja. Dann kann man sagen, naja, zum Glück ist E-Mail tot und wir könnten hier den Vortrag abbrechen. Ja. nichtsdestotrotz, auch obwohl E-Mail schon seit 20 Jahren tot ist, ist es halt weiterhin der Hauptkommunikationsplattform von Firmen. E-Mail-Server werden jeden Tag ständig angegriffen und oft leider auch sehr stiefmütterlich behandelt. Und genau. Und es geht jetzt auch nicht mehr nur noch um diese nervigen Viagra-Mails. Ja. Es geht jetzt hier auch wirklich, es muss nur diese eine E-Mail durchkommen mit einem guten Phishing, wo er denkt, Postfach ist voll, du musst jetzt hier beantragen, sonst gehen die E-Mails verloren und tack, und wenn das halt, da kann die Firewall halt, hilft dann da halt auch nicht. Genau, und deswegen wäre es halt wichtig, dass E-Mail und die Websicherheit Hand in Hand zusammenarbeiten. So, wie geht es weiter? Ja, also E-Mail ist doch nicht tot, und wir brauchen da halt gute Konzepte, um dem Ganzen da etwas entgegenzusetzen. Ja? Und was sagen da die kommerziellen Anbieter? Wir haben alles Buzzwords. Ja? Also wenn man sich die Seite mal anguckt, bei diesen ganzen Appliances, wir haben von Adaptive Rate Limiting über Advanced Anomaly Detection bis zum Advanced Malware Protection and Threat Grid, ja? Multi-Layer Attack Vector Detection, Advanced Threat Protection und AI muss auch mit dabei sein. Ja, Spam Detection und Cloud-Driven Reputation, Content Disarm und Reconstruction, Domain Fraud Protection, ja, also was sie sich da alles ausgedacht haben. Und es geht noch weiter. Ja. E-Mail Data Loss Prevention, Identity-Based Encryption. Ja. Wir haben hier also dieses komplette Passwort-Bingo, ja, was man sich auf diesen Appliance-Seiten da anschauen kann. Und die kochen auch nur mit Wasser. Ja. Also all das, was jetzt hier drauf war, das kriegen wir auch mit Open Source bitte selber hin. Ja. Genau. Da wollte ich nochmal ausholen, wie wir es früher gemacht haben. Anti-Spam, Antivirus war sehr ressourcenintensiv. Ja, man hat da gesehen, wir haben ja den Postfix mit MMAVIS, das war halt alles irgendwie Post-Queue. Post-Queue heißt, wir haben den Scan halt nach der Annahme erst gemacht. Ja, wir haben die Mail angenommen, wir haben es dann in MMAVIS weitergegeben, der hat den evaluiert und dann eventuell yay or nay, ja, diese Mail halt dann verworfen und dann mussten wir halt einen Non-Delivery-Report rausschicken und genau, ja, das hat halt seine eigenen Nachteile. Ja, also deswegen war halt immer die Devise, wir lehnen möglichst früh ab. Ja, das wäre halt in erster Instanz beim Postfix. Ja, genau. Und dort im Postfix hatten wir dann auch unsere RBLs, also wurde halt geschaut, die IP, von der diese Mail jetzt reinkommt, ist die okay? Ja, oder also ist sozusagen, ist die auf der RBL? Wenn ja, dann lehnen die ab und wenn nicht, dann ja, guck halt mal weiter. Ja, ist irgendwo in dem Subject Viagra kaufen drin? Ja, dann wurde auch da ganz klar, das muss jetzt abgelehnt werden. Und wenn man wirklich mal Viagra kaufen wollte, dann war das vielleicht ein False Positive. Genau. Jeder MTA hat für sich alleine gearbeitet und dadurch wurden auch keine Informationen geteilt und nach der Annahme, ja, das heißt also MMAVIS hat dann halt dann zusätzliche Tools aufgerufen wie das Antivirus. Ja. Aber es war halt alles erst nach der Annahme. Ja. Auch mit MMAVIS hat sich das dann geändert. Ja. Dort wurde das dann über den Pre-Queue, also entweder über den Milter oder über den SMTP-Proxy-Filter, dann sofort beide anderen überprüft, aber auch dort MMAVIS, ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber ihr also kennt von eurer Erfahrung her, der ist nicht ganz so, also der ist etwas ressourcenhungriger, ja, also das heißt, da wollten wir auch dort möglichst viel von früh abwehren. Genau. Das wäre dann sozusagen unser frühes Bild, wo wir es gemacht haben. Ja, Mails kommen rein in der Firewall. Firewall könnte man schon mal RBLs haben. Ja, dann im Postfix, wo ganz, ganz viel probiert wird, vorne abzuwehren. Postscreen, Restrictions mit dem Raylock auch und. Ja, den Header-Checks und allen drum und dran. Genau. Und dann, was halt da noch übrig war, das wurde halt dann dann über den MMAVIS und eventuell SpamAV und SpamAssassin und eventuell noch ein Antivirus dran. Ja. So, wo geht es hin? Ja. Bei uns kam dann der RSpamD ins Spiel. Ja. Der ist sozusagen 2018 bei uns drin. Und initial haben wir den als 1:1 Ersatz für den MMAVIS so gebaut. Ja. Also das heißt also auch weiterhin vorne wurde wirklich viel abgelehnt. Und hatte aber schon Vorteile. Ja. Jetzt kannten wir alle Indikatoren beim RSpamD drin. Das heißt also, alles Sachen von Postfix, MMAVIS und Klammer V konnten wir in diesem Tool sehen. Und dadurch hatte halt der RSpamD die zentrale Sicht auf diesen gesamten Mailflow. Ja. Und das war halt spannend, weil wir aus diesen ganzen einzelnen Indikatoren dann irgendwie Sachen zusammenbauen konnten. Ja. Und langsam haben sich mehr und mehr von diesen Prüfungen dann aus dem Postfix in diesen RSpamD hinein verlagert. Weil alles, was wir erst im RSpamD prüfen, dann stehen uns auch diese Indikatoren zur Verfügung. Ja. Und zusätzlich haben wir halt dann auch noch gesehen, dass wir auch diese ganzen Adressumschreibungen und Policies im RSpamD viel leichter umsetzen können. Genau. Aber um jetzt sozusagen die Vorteile hier ausspielen zu können, müssen wir vorher aufräumen. Ja, also wie gerade erwähnt, eine Mail, die schon initial abgelehnt wurde, dort können wir keine Indikatoren mehr rausholen. Ja. Warum wir die Indikatoren brauchen, das wird hoffentlich gleich noch klar. Ja. Also diese nicht gesehene E-Mail kann nicht analysiert werden und dadurch haben wir halt viel Potenzial, was uns halt dann nicht zur Verfügung steht. Ja. Deswegen haben wir halt aus dem Postfix die Sachen rausgeholt, sowas wie den Postscreen, die RBLs, das Graylisting und auch die Regeln von dem PolicyD Wait. Genau. Wie machen wir das dann so, wenn wir einen Anti-Spam mit RSpamD und Postfix haben? Ja, Postfix ist weiterhin unser zentrales Tool für das grundlegende Routing. Ja, wir erlauben, dort können wir entscheiden, für welche Domains nehmen wir denn die Mails an, ja, was sind valide Benutzer, ob wir das über das Verify machen oder über LDAP abfragen, ja, all das bleibt weiterhin im Postfix. Ja. Dort können wir auch irgendwelche statischen Routen setzen, übers Transport und eventuell auch statische Adressumschreibungen machen. Ja, genau. Beim RSpamD sieht es jetzt dann so aus, ja, dass wir diese ganzen Anti-Spam, Antivirus und Header- und Body-Checks und Mail-RFC und DNS-Prüfung alle dort tun. Ja. Wir haben die Block- und Allow-List dort, ja, entweder über RBLs oder unsere eigenen. Und auch das Graylisting, ja, machen wir und auch auf eine andere Art und Weise. Auch da komme ich später noch mal kurz drauf zu. Rate Limiting haben wir hier auch eine schöne Möglichkeit. Und wir können auch noch zusätzlich irgendwelche Appliances oder so abfragen. Ja. Das heißt, also beim Postfix geht es direkt in den RSpamD ran, wo intern diese Sachen dort integriert sind und zusätzlich noch wir über Firewall, OLE-Tools, Peekaboo, Sandboxing und sonstige External APIs alles Mögliche noch mit anschließen können. Ja, also wir können auch zum Beispiel beim Dovecot die User-Abfrage machen. Ja, also wir nehmen halt eine Mail schon vorab nicht an und können die dort ohne eine Bounce-Nachricht zu erstellen auch gleich an der Peripherie rejecten. Ja. Und all das machen wir pre-queue. Ja? Also das heißt vor der E-Mail-Annahme, was uns sehr wichtig ist, damit wir halt dort nicht als dieses Backscatter-Problem mit dazu tragen. Also nochmal zusammenfassend, Postfix ist unser Grundgerüst. Ja? Das ist weiterhin unser MTA und den lieben wir auch und der ist auch sehr performant und wirklich schön zu konfigurieren. Ja? Wir halten das sehr einfach, wir machen da einfache Setups und verlegen aber das Herz und Hirn mehr und mehr in den RSpamD hinein. Ja, genau. Also detaillierte Prüfungen haben wir da, die Möglichkeiten. Wir können die Informationen gewichten und aggregieren und komplett eine Mail an jeden einzelnen Hop in dieser Infrastruktur bewerten. Ja. Und wir können auch nicht nur bewerten, sondern auch wir haben die Möglichkeit der Adressumschreibung und auch einzelne Adressen dann anders zu routen. Ja, ein paar Tricks, aber auch das geht. Genau. Dann würde ich euch gerne unsere Cluster vorstellen. Auf unseren Folien ist es halt recht breit skaliert, ja, weil wir das auch für diese großen Mail-Infrastrukturen ausrollen, aber wir haben auch die Möglichkeit, das natürlich auf ein System zusammenzudampfen. Ja? Das ist vom Prinzip her beides möglich. Ja? Und ja, es hat sich halt dadurch, dass wir viel mit der Virtualisierung arbeiten, ist es halt und mit Automatisierung, um das aufzusetzen, ist es letztendlich für uns vom Aufwand her egal, ob das auf eine Maschine geht oder auf so einen gesamten Cluster. Genau. So. Wie stellen wir uns so ein Cluster vor? Wir haben also den MXer, das ist sozusagen jetzt hier der eingehende Mailfluss, ja, wir auf dem Postfix den MXer haben. Das kommt zu so einem Hub und wird dann über den Hub, wo auch eventuell ein Direktor drauf sein könnte, dann an die IMAP-Backends geliefert. Ja. Aber auch das ließe sich alles auf ein System zusammenstaufen. Raus, ist ja klar, ja. von den Backends oder von den Hubs wird es dann über die Mail-Out dann wieder ins Internet verwiesen. Ja. ArchSpMD, diesen Cluster, den packen wir an jeden einzelnen dieser MTAs mit rein. Das heißt, dort läuft so ein kleiner Proxy, der mit dem Milter dann bei dem Mailfluss mitliest und dann die Anfragen an diesen Worker-Cluster weitergibt. Und in diesem Worker-Cluster, der ArchSpMD braucht halt so ein Redis als Caching-Datenbank und zusätzlich noch halt die ganzen Extra-Tools, das könnte jetzt Antivirus sein, OLE-Tools oder. Genau. Der ArchSpMD seit Entwicklung seit 2008, aber als Anti-Spam-Tool eigentlich erst seit 2015 so wirklich im Einsatz. Und das ist auch eher ein Mail-Processing-Framework. Ja? Wir setzen das sozusagen ein, um diesen Herz und Hirn unseres Mail-Clusters zu sein. Ja? Von Anfang an ist dieser HA mit eingebaut. Dadurch, dass wir verschiedene Upstreams angeben können und wie wir hier sehen, also diese Doppelzeichnung heißt halt, also das Ausfall sicher zu machen, brauchen wir halt immer zwei Instanzen von den einzelnen Sachen. Genau. Und im Gegensatz zu den Spam-Assassin ist es eigentlich sehr wenig, dass wir auf statische Regeln da gesetzt wird, sondern auf Funktionen, ja, die sozusagen die Sachen analysieren und dann auch die neu auf Änderungen dann besser eingehen können. Ja. Eigenes Lernen haben wir da auf verschiedenen Sachen mit Fuzzy, Bias und auch dem Neural Network. Ja. Im ArchSpMD ist also wirklich steckt sehr, sehr viel drin. Ja, wir haben hier etliche Möglichkeiten, uns diese Mail komplett auseinanderzunehmen. Das tut er alles für uns. Es gibt sehr einfache, mit Plugins und Funktionen, können wir schauen, ob eine Mail HTML ist oder wir können uns auch alle URLs zurückgeben lassen. Ja, also wir haben hier sofort einfach alle Informationen, die wir benötigen, um eine E-Mail zu evaluieren, schnell zur Hand. Ja. Man kann über Settings-Profile dann auch an verschiedenen Stellen dieses Clusters die unterschiedliche Scan-Vorgänge einstellen. Das heißt, wir haben von Anfang an ein- und ausgehend Mails in unserem Cluster drin und können dort dann in beide Richtungen ausscannen. Ja, das war auch vor allem immer für Unis wichtig. Ja. Irgendwie scheint es sehr einfach zu sein, dass Studenten-Accounts gehackt werden und da muss halt dann auch schnell eingeschritten werden. Ja, genau. Die Abarbeitung erfolgt über so ein mitgeliefertes Regelwerk und wir haben halt, wie gesagt, die verschiedenen Möglichkeiten, externe Listen und Datenbanken abzufragen. Ja. Genau. Was wir halt auch noch tun, während diese ganzen Abfragen, wir bauen uns unsere eigene Reputationsdatenbank auf, ja, indem auch wir dort diese Sachen, die wir selber lernen, auch dann noch wieder mit einfließen lassen. Ja, das heißt also, in der Reputation-Geschichte haben wir das. Wir haben das über eine Textanalyse, ja, mit Bias und den sogenannten Fuzzy-Algorithmen. Und wir können halt dort auch bei diesen ähnlichen Erkennung ähnlicher Scans das auch in unserem neuralen Netzwerk lernen. Auch eine Möglichkeit, die wir haben, ist ein sogenanntes Rate Limit noch adaptiv zu machen. Das heißt, wenn von einem Account viele lange Zeit gute Mails ausgingen, kann man dem immer ein größeres Rate Limit geben und so gäbe es die Möglichkeit, gute Mail-Benutzer auch zu belohnen. Hat aber manchmal ein Problem, wenn ein guter Mail-Benutzer sein Account gehackt wird, dann geht das manchmal nach hinten los. Genau, Deakin signieren, ARC, ja, unterstützt RSpMD auch von Hause aus. Und und wir können auch noch irgendwelche Notifications oder Mails an den Admin schreiben. Das heißt also, wir zum Beispiel, es wurde ein Rate Limit überschritten, das konnte man dann auch direkt informieren, bevor man einschreitet. Ja. Graylisting als Prinzip verfolgen wir im RSpMD nicht das Typische. Da hatten wir normalerweise immer dieses Triple, ja, IP-Adresse, Mail-Adresse und haben dann daraus dann entschieden, dass wir halt eine Mail nicht annehmen wollen. Heutzutage halt bei den großen Mail-Clients halt auch schwierig, weil die halt Mail-Providern, weil die halt nicht nur von einer IP-Adresse kommen. Wir benutzen das Graylisting eher, um uns nochmal 5 Minuten Zeit zu gewinnen. Ja, das heißt, also es kann in einer RBL sich auch in 5 Minuten was geändert haben. Das heißt, wenn diese Mail noch nicht ganz unseren Kriterien entspricht, dann sagen wir erstmal so, Stopp, ja, also mit einem 400er Fehler, ja, probier es nachher nochmal und dann schauen wir halt, ob eventuell schon mehr über diese E-Mail vorhanden ist. Genau. Und das heißt, genau, du kannst durch eine RBL oder durch eigene Reputation oder bei der Fuzzy-Texterkennung auf die neuesten Kenntnisse dann auch mit einbauen. Genau. Ja, die AI, ja, die künstliche Intelligenz, Threat Detection, die wir haben, ist wirklich auch gar nicht kein Hexenwerk, sondern der wird jetzt auch nicht über die AI, der Inhalt der E-Mail sich irgendwie gemerkt. Ja? Das Einzige, was hier in diesem neuralen Netzwerk sich angeschaut wird, ist, welche Merkmale es denn in einer E-Mail gibt und ob die Spam war. Ja? Und dann schaut man sich halt an, wie ähnlich diese andere E-Mail drin ist und welche anderen Merkmale die hat. Genau, und so, wenn so eine Set gelernt wurde, dann wird das dann erstmal für eine gewisse Zeit dann angewendet. Und so sieht hier so ein typisches Log-Ergebnis aus, wo wir hier Received Unauth PBL, also wurde mit PBL abgefragt, Remote Dekim Allow, wir sehen dann Received Count 1 und. Und all diese schwarz gehighlighteten sozusagen Symbole sind da und daraus erkennen wir jetzt, wenn das in diesem Set drin ist, dass das höchstwahrscheinlich eine Spam-E-Mail ist. Ja? Und wenn sich dann ein anderer, wenn sich da ein paar Parameter ändern, erkennt das neurale Netzwerk noch weiterhin, dass diese E-Mail Spam ist. Genau. Wie funktioniert das Ganze? Ja, also wir haben diese Möglichkeit, mit Selektoren zu arbeiten und diese Selektoren bieten uns ganz einfach, ohne große Programmierkenntnisse an, jeden erdenklichen Wert aus einer E-Mail abzufragen. Ja, also wir können sozusagen hier das Header aus diesem Header Subject, diesen Substring, die ersten 16 Zeichen eines Subjects rausholen. Ja. Wir könnten uns die SHA-256 Hashes, alle Anhänge anzeigen lassen. Ja? Also, und das ist in all diesen Modulen, können mit diesen ganzen Plugins auch sofort eingesetzt werden. Das heißt, also da können wir unsere eigenen Regeln bauen, problemlos im RBL, Multimap, Settings, Force Actions, Reputation und im Rate Limiting Modul. Wenn das nicht reicht, ja, haben wir weiterhin die Möglichkeit, da noch tiefer einzusteigen. Wir können das über Lua, das Lua-Scripting machen und dort eigene Module schreiben, auf die wir dann explizit dann auch, die wir dann anwenden können. Ja? Und da können wir die existierenden Funktionen, die RSpMD schon drin hat, einfach benutzen. Also sowas wie ein GetRecipient, GetRecipients und dann aus diesen Recipients dann unsere eigenen Module. Ja, das heißt also, so ein Lua-Modul zu entwickeln, ist auch so wie ein Publikum für euch sehr, sehr einfach. Genau, was haben wir gemacht, um den RSpMD zu erweitern? Ja. Wir haben verschiedene Header-Checks geschrieben, Wir haben geschaut, ob es ein encrypted ZIP ist. Wir haben Anomalie- und Fraud-Erkennung sozusagen in einem speziellen Tool auch schon mit dabei. Und wie gesagt, aus diesen User-Profilen haben wir auch dort Erweiterungen gemacht. Das heißt, wir könnten spezifisch für verschiedene Benutzer eigene Regeln erzeugen. Ja. Außerdem machen wir einen kleinen Hash von der Mail. Das heißt, wir identifizieren eine E-Mail, die in unser Netzwerk kommt, und während es durch unser Netzwerk durchgeht, ist diese E-Mail ganz klar und eindeutig identifizierbar anhand ihres Hashes. Ja. Genau. Außerdem haben wir noch etliche kleine Patches geschrieben, die wir dann auch probieren hochzuladen, damit die dann der Allgemeinheit wieder zur Verfügung stehen. Ja, mit dem Expect haben wir auch da RSpMD vom Hause aus kein LDAP SQL oder sowas schreibt, haben wir noch so einen kleinen Python-Daemon geschrieben, der das dann für uns tut. Das heißt, auch dort haben wir mittlerweile Möglichkeiten. Genau. Dann war eins der großen Sachen, ja, wie können wir jetzt zum Beispiel eine Sandbox mit einbauen. Da haben wir mit dem Team von den Peekaboo-AV-Leuten zusammengearbeitet, und dieser Peekaboo-AV verhält sich so wie ein Virenscanner, und der wurde ursprünglich für den Amaris eigentlich entwickelt. Und der macht halt dann über weitere interne Analysen, also der kann ohne Tools abfragen und auch Cortex, und deswegen haben wir mit denen zusammengearbeitet hauptsächlich. Dort gibt es eine Möglichkeit, dieses Cuckoo abzufragen. Ja, das Cuckoo ist sozusagen ein Sandboxing-Tool, was halt dann aus einer VM, die man in der Datei zuschmeißen kann, dann dort das analysiert und sagt, ja, hier passiert jetzt etwas, was was normalerweise nicht passieren sollte. Ja, oder hey, das sieht für uns unsuspicious aus. Genau, also unauffällig oder böse. Da haben wir aber ein Problem, und deswegen haben wir auch gesehen, dass die meisten kommerziellen Anbieter das auch nicht anbieten, also zumindest nicht on-prem. Wie macht man das, weil so eine Sandbox, ja, bis die irgendwie da geladen ist und angesprochen wurde und sowas, ja, der RSpMD, der ist auf Geschwindigkeit optimiert und der möchte innerhalb weniger Sekunden eine Antwort haben, ja. Also bis da eine VM gestartet ist und da alles durchgelaufen ist, da vergeht Zeit. Ja? Und klappt ja irgendwie nicht. Also, was können wir machen? Ja, wenn so eine Mail Richtung dem Peekaboo-AV gegangen ist und wir nicht sofort eine Antwort zurückerhalten, lehnen wir die Mail erstmal temporär ab. Wie Graylisting. Ja. Und wenn die Mail zurückkommt, ja, oder vielleicht noch zweites Mal abgelehnt wurde, je nachdem wie performant es ist, bis dahin haben wir dann eine Antwort. Und dann können wir dann entweder diese Mail annehmen, ja, oder sagen, nein, jetzt ist die wirklich, wir haben hier was gefunden und die wird jetzt wirklich rejected. Genau. Von der Peekaboo-Seite, die hatten uns dann noch eine REST-API zur Verfügung gestellt. Und wir können uns halt entscheiden, ob eine Mail dorthin gehen soll, damit, vorab alle anderen Sachen können wir jetzt schon im RSpMD entscheiden, und nur bei denen, wo es noch fragwürdig ist, wird die dann in das Richtung Peekaboo-AV geschickt. Ja? Wir merken uns diese Scan-ID. Und fragen das halt dann ab, und wie gesagt, dann, ja. Das Prinzip funktioniert gut, aber es fehlte noch was. Ja. Und zwar, weder Peekaboo-AV noch RSpMD möchten ZIPs auspacken. Ja, also ZIPs auspacken ist immer so ein bisschen gefährlich. Ja. Und haben wir noch nach einer Instanz gesucht, die dort noch dieses Missing Link ist. Und da haben wir was gefunden, und zwar von dem CERT in Polen. eine Malware-Analyse-Plattform, das ist Karton. Ja? Und Karton ist super, ja? Das Konzept passt einfach perfekt bei uns rein. Ja? Das nimmt einfach eine Datei entgegen, ja? Und schaut, was habe ich hier für Libraries und du machst ZIPs, okay, bam, ich gebe dir eine ZIP, du gibst mir den Pack der Datei zurück. Oh, es ist noch ein ZIP, ich gebe es dir nochmal. Ah, okay, ah, es ist eine Doc-Datei. Hier, ich gebe es den Olutools. Ja. Und das funktioniert wirklich fantastisch. Ja. Und diese notwendigen Plugins und Erweiterungen haben wir dann als den Expander zusammen zu einem Paket entwickelt und benutzen den auch mittlerweile. Ja. Also und auch da haben wir halt die Möglichkeit schon vorab die Sachen dann in diese Informationen umzuwandeln, die halt dann auch so eine Sandbox eventuell dann annehmen kann. Und das Pilotprojekt läuft jetzt seit Monaten auch schon erfolgreich. Ja, da sind wir sehr froh. Genau. Hier nochmal der grundlegender Aufbau, ja, also weiterhin, das Bild ist ja bekannt von vorne, ja, wir haben unseren MTAs, wo dieser Arch-Stream-D-Cluster dran ist, der an seine Antivirus- und der Redis-Geschichte noch mit dran ist und da kommt jetzt dieses Karton noch mit dazu, ja, das heißt, wenn er sozusagen einen ZIP hat, dann gibt er den Karton, der dort dann dieses Unpack-Geschichte macht, ohne Tools und, die Sachen selbst in die Redis-DB schreibt und dann, wenn diese Datei dann eventuell Richtung, also weiterhin unbekannt ist, dann geht es Richtung Peekaboo-AV und das Peekaboo-AV macht es dann Richtung Kuku, das dann seine eigenen VMs dann da hochfährt, die Sachen da reinschmeißt, auf den Report wartet, den Report kriegt und dann, genau, der Peekaboo das dann vorsortiert für uns und dann dem Arch-Stream-D letztendlich sagt, was er dem MTA dann mitteilen muss. Yay or nay. Genau. Diese Erweiterung, die haben wir, die sind zwar fertig, aber die haben wir noch nicht geschafft, in Upstream mit rein zu integrieren. Das Beta Release von dieser Karton-Erweiterung Expander, ja, ist auf dem GitHub PyPy verfügbar. Ja. Wie gesagt, der Vortrag, der kommt danach auch noch für euch zur CLT, damit ihr den auch noch dort runterladen könnt. Genau, Peekaboo-AV selbst ist schon seit vielen Jahren produktiv, im produktiven Einsatz. Aber es gibt noch ein paar Weiterentwicklungen, wo vor allem mit dem Tool des Kuku, wo noch Sachen benötigt werden, ja. Also das Originalprojekt wird halt leider nicht mehr entwickelt und es gibt zwar Forks, aber da haben die dieses Reporting noch nicht so gut, also da ist noch ein bisschen was zu tun. Ja. Und genau, da, wenn ihr da irgendwas braucht zum Forschen oder euch einzubringen, da wäre Hilfe gefragt. Also, nochmal zu unserem Buzzword-Bingo. Ja. Hatten wir davor schon gesehen, wollen wir mal kurz durchschauen, was heißt das denn? Advanced Threat Protection, ja, und seine ganzen Aliase, ja, geht wirklich nichts weiteres als um ein Erkennung schädlicher E-Mail-Inhalte oder Anhänge, ja, also mehrstufig, das kann über einfach nur simpel die Dateiendung sein, über ein Hash, über ein Antivirus, über eine File-Analyse oder eine Cloud-Abfrage oder halt auch sowas wie eine Sandbox, ja. Und Advanced, weil ja, es neuartig ist und Multilayer, weil es halt nicht nur eine Sache tut. Und mit Arch-Stream-D, mit Multimap, Antivirus, mit RBLs, ohne Tools, PDF und Peekaboo-AV erfüllen wir diese Buzzwords und all seine Aliase problemlos selber. Ja? Artificial Intelligence Spam Detection, ja, oder Cloud-Driven Reputation, ja. Haben wir auch, also genau, das ist die Erkenntnis aus dem Lernen von diesen verschiedenen Sets in diesen neuralen Netzwerken oder auch Abfrage von Daten aus der Hersteller-Cloud. Ja. Auch das mit Local Neural Network, Local and Remote Fuzzy haben wir das von Hause aus im Arch-Stream-D im Einsatz. Impersonation Analysis, ja. Oder CO Fraud Detection, Domain Fraud Protection. Ja. Einfach nur
wenn wir erkennen, dass ein gefälschter Absender von draußen reinkommt mit der eigenen Domain. Ja. Wenn Angreifer versuchen, mit gespooften Envelope-Header-Daten oder dergleichen bei uns Mails einzuliefern, ja, um damit dann das Vertrauen des Empfängers zu umgehen. Ah ja, es kommt ja von jemandem, den wir kennen, auch wenn es von draußen ist. Ja, all das haben wir die Möglichkeit mit simplen Multimaps und Composites beim RSpMD, also meine Domain von außen mit DKIM und DMARC validiert eventuell noch. Das heißt, wir können dann auch wirklich sicherstellen, dass wenn Mails von draußen reinkommen müssen, weil irgendwie jemand noch denkt, man braucht so einen Massenmail-Versender, dann muss der halt zumindest seinen DKIM-Schlüssel haben. Dann können wir sehen, okay, es kommt zwar von draußen, aber die ist DKIM signiert, das heißt, es wird schon valide sein. Also für unsere Domain. Genau. Und ja, haben wir auch noch Lua-Funktionen noch dabei und eventuell auch noch über die User-Profile-Geschichten können wir sagen, welche E-Mails und welche Mail-From es denn sein dürfen, die von außen kommen. Mailbox Safeguard oder Clawback, ja, ist nichts weiter als, dass wir nachträglich eine E-Mail löschen können. Ja, der alles ein bisschen schwierig, ja, wie man das sozusagen automatisieren möchte und ob man das möchte. Wir denken, es ist fast besser, sozusagen beim Abfragen der Mail könnte man nochmal einen Scan machen. Ja, das heißt, in dem Augenblick, wo der im Browser sozusagen der User drauf zugreift, funktioniert es ja auch nicht weiter als dort, dass diese Mail dann nochmal gescannt werden kann. Und wenn bis dahin dann schon bekannt wurde, dass dieser Anhang nicht gut ist, dann könnte dort auch nochmal eingegriffen werden. E-Mail Data Loss Prevention. Ja. Hier geht es darum, die Hersteller alle so ein bisschen unterschiedlich, was sie damit meinen, aber vom Prinzip her möchte man verhindern, dass Informationen, die einem wichtig sind, aus der Firma nicht hinausgehen, ja, über eine E-Mail. Ja, also da könnte man diese Sachen, Hashes dort manuell hochladen, das bieten die Appliance-Hersteller an, oder es sind Triggerbegriffe oder Dateinamen, ja, und bei RSpMD von vornherein, wir scannen Mails eingehend und ausgehend und können dort über die Settings-Profile das auch unterschiedlich bestimmen. Ja. Secure Message Delivery, ja. Recipient Dependent Transport Layer Security and Encryption, ja. Das brauchen wir gar kein RSpMD dazu, also DNS, MTA, TLS und forciertes TLS, das machen wir im Postfix schon seit Jahren. Identity-Based Encryption, ja. Auch da ist halt so, dass die Mail halt nicht versendet wird, sondern da wird einfach nur ein Link verschickt, wo man sozusagen diese Mail sich abholen kann, wenn man sich dort einloggt. Und auch das kann mit verschiedenen Diensten schon jetzt umgesetzt werden. Typo-Spotting-Detection, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Da gibt es die Möglichkeit, wenn eine Domain oder ein Benutzername, also eine Domain leicht verändert geschrieben wurde, da gibt es eine Lua-Funktion, die heißt Levenstein, ja, wo halt geschaut werden kann, ob eine Mail mit kleinen Änderungen sich dort, ob es Verschreiber gibt. Also, schlussendlich, sind kommerzielle Mail-Security-Appliances besser? Ja. Die scheinen ja als fertige Blackbox sofort einsatzbereit, ja. Viele dieser Daten, also kommen aus der Cloud von diesen kommerziellen Anbietern und der Zusatzwert von diesen Daten ist ja auch gut. Ja, also da können wir nicht sagen, also wenn durch irgend so ein Netzwerk 600 Milliarden E-Mails pro Tag durchgehen, ja, dann kann der sehr viel lernen. Ja. Und jeder, der dort diese Daten abfragt, gibt dann gleich, also macht dann im Netzwerk mit. Und liefert dann auch neue Daten. Deswegen gibt es ja diese einfache Behauptung, dass man dann mehrere hundert Milliarden Mails am Tag analysieren kann. Ja, und die haben auch ein fancy Webinterface, ja, wo man diese ganzen Sachen einstellen kann. Ja. Ja, bei uns diese Sandbox-Lösung, da steht noch vor ein paar Herausforderungen. Ja, aber all in all würde ich sagen, also haben wir mit diesen kommerziellen Anbietern, also auf technischer Ebene, sind wir da ebenbürtig. Ja. Vielleicht fehlen uns noch diese globalen Analysedaten und ein paar umfangreiche Reputationsdaten. Und dort haben wir aber auch noch Möglichkeiten. Ja. Im RSpMD, wie schon vorhin erwähnt, können wir etlichste externe Dienste noch mit einsetzen. Ja? Also wir können also zum Beispiel also in Reputationsdienste sozusagen selber generieren durch unsere Bias, Fuzzy und Neural-Geschichten. Ja? Und die Daten, die wir generieren, ja, die sind auch explizit für uns gut. Ja, das heißt also von diesen 600 Milliarden Mails, die es im Internet gibt, die auf uns wirklich sozusagen angreifen, das sind die, die wir selber lernen. Ja. Aber externe RBLs noch einzubinden, macht natürlich Sinn. Und genau, da haben wir verschiedene Möglichkeiten, also über HTTP-APIs oder Textlisten. Können wir dort problemlos auch alle möglichen Sachen noch mit anbinden. Ja, aber nochmal wichtig, wir benutzen dort, wenn es ein Match auf einer RBL gibt, ja, führt das nicht zu einer Ablehnung, also zwingend, ja, sondern das ist meistens nur ein kleiner Punkt, der sozusagen in dieser Gesamtreputation das Ganze nach oben bringt und dann näher an die Ablehnung. Genau, es gibt Möglichkeiten, diese externen Reputationsdienste hier zum Beispiel bei Spamhaus mit abzufragen. Da gibt es die IP-Reputation, ja, die steht uns sofort zur Verfügung für kleine Maildaten, also SBL, die XBL, die PBL. Ja. Die OrthBL, das sind die IPs, von wo Brute Force-Attacken ausgehen, auch die stehen uns umsonst zur Verfügung für kleine Mengen an Abfragen. Wenn man sich dort anmeldet. Ja. Ansonsten gibt es auch Domain Reputation, die man dort abfragen kann. Und die DBL und die ZRD. Die ZRD steht aber und die Hash Reputation, die stehen aber nur in einem kommerziellen Subscription-Modell zur Verfügung. Ja. Aber auch da können wir Daten von extern mit reinnehmen. Fuzzy hatten wir schon ein paar Mal erwähnt. Ja, wie funktioniert das eigentlich? Das ist der Shingles-Algorithmus. Ja, der kann die Schnittmenge zweier Texte sozusagen berechnen. Ja, also ich kann sozusagen die Wörter, einzelne Wörter in so einen Shingle zusammen, also ich packe die in Shingles und gucke mir das dann immer an. Also es gibt diese fünf Wörter und dann gehe ich eins weiter und dann gehe ich eins weiter und gehe ich eins weiter. Und dann, wenn da mal ein Wort ausgetauscht wird, dann ist die überall Schnittmenge trotzdem noch sehr, sehr ähnlich. Ja? Und daraus kann ich dann mit dieser Fuzzy-Geschichte berechnen, wie ähnlich dort sich zwei E-Mails sind. Genau. Und diese Hashes werden dann zusammen mit der Gewichtung gespeichert und dann können wir dann anhand des Hashes dann diesen Schwellwert bestimmen. Ja, und auch hier wären geteilte Datenbanken, Fuzzy-Datenbanken für in verschiedenen Konstellationen denkbar. Ja? Also man könnte die publik machen und seine Fuzzy sozusagen zur Verfügung stellen, was RSpMD bei rspmd.com auch der Fall ist. Ansonsten könnte man das in der Community machen oder als Crowd. Ja? Das heißt, man schließt sich mit anderen zusammen und teilt seine Fuzzy. Ja? Hier, das ist meine Erfahrung. Hier, nehmt, lehnt ab, lest sie mit ein. Ja? Man kann es als geschlossene Gruppe machen oder halt auch als kommerzielles Angebot. Aber auch hier, ja, der Open-Source-Gedanke ist da. Also, was fehlt uns noch? Web-Interface. Ja, wäre schön. Wir sind ja natürlich sehr auf der Kommandozeile zu Hause. Das heißt, also uns selber schmerzt es nicht so, aber wir merken, dass halt einige unserer Kunden da doch gerne was hätten, wo sie klicken könnten. Was wir unbedingt brauchen, wäre Zeit, mehr Zeit, um die Patches, die wir haben, auch alle noch upstream zu bringen. Und bei Karton, Peekaboo und Kuku, ja, auch dort brauchen wir noch mehr Engagement. Also, ich denke, wir können die ganze Fuzzy, ganze Enterprise Buzzword Features auch problemlos umsetzen, ja. Wir können so einen abgesicherten Mail-Cluster voll redundant und lastverteilend rein mit Open-Source-Mitteln aufbauen. Und genau, die Komponenten müssen halt dürfen, ja, und können von uns halt selbst zusammengestellt werden. Und auch wenn wir dann noch zusätzliche Dienste eventuell einkaufen müssen oder in unserem Community Spirit auch gegenseitig zusammen dann teilen. Fragen? ja?
Es ist angesprochen bei Peekaboo, Karton und auch diese Fassi-Listen, die wir mal gegebenenfalls teilen, das sind ja eigentlich Informationen aus E-Mails, die durchaus auch jemand schickt. Das heißt, es könnte man von personenbezogenen Daten reden.
Okay, also die Frage war, ob von den Sachen, die dort geladen werden, also aus den Hashes bei Fuzzy und bei Peekaboo und Cuckoo, ob dort personenbezogene Daten drin sind, korrekt?
Ja, genau, es geht darum, ihr schickt es dir jemand anderen oder habt ihr es jemand anderen zu schicken und das sind durchaus, wenn ich jetzt Ihnen ein ZIP-File schicke, dann, oder ein Doc-File schicke, wo irgendwelche personenbezogenen Daten drinnen sind, dann ist das ja quasi ein Auftragsdatenverarbeiter. Das heißt, da haben wir Probleme mit DSGVO.
Also die Frage war nochmal, ob wir Probleme mit DSGVO haben, wenn wir Sachen, die wir halten, zum Beispiel ZIPs, nach draußen verschicken. Korrekt? Ich muss die Frage wiederholen, damit das wegen dem Livestream mit dabei ist. Nee, wir schicken keine ZIPs nach draußen. Ja, also was wir gemacht haben mit dem Karton, also oder dem Expander, ja, wo wir sozusagen, das passiert alles bei uns lokal.
Ach so.
Ja, das passiert bei uns alles. Wir machen alles on-prem. Was wir uns zusätzlich sozusagen externe Dienste wären diese RBLs oder bei bei dieser Fuzzy-Datenbank. Die sind nicht personenbezogen, diese Daten. Ja, weil dadurch, dass, ich muss hier nochmal kurz zurückgehen, beim Fuzzy haben wir ja, ein kleines bisschen zurückgehen, hier, aus dieser Mail, also das in diesem Fuzzy, in dem Fuzzy wird ja nur gespeichert, sorry, das war das Neural Network, in dem Fuzzy wird ja über dieses Levenstein ja nur gespeichert, welche Wortgruppen sozusagen, wie oft dort dran sind. Also da wird ein Hash gebildet. Ja, und dieser Hash wird, also das ist nicht personenbezogen und kann nicht mehr zurück aufgeschlüsselt werden.
Also wenn das ein Hash ist, dann kann es personenbezogen sein.
Genau. Okay. Ja?
Das ist bei dieser VM-Geschichte, wo ein externer Dienstleister...
Nein. Deswegen, all das bauen wir lokal bei uns auf. Also die VMs auch. Also das heißt, also das ist ja das Schöne an diesem Cuckoo. Ja, also das heißt, also die Frage war nochmal, ob wir diese VMs bei einem externen Dienstleister haben. Nein, haben wir nicht. Ja? Das machen die Cloud-Anbieter so, also die kommerziellen. Ja? Die sagen halt dann, das Sandboxing, das ist halt in der Cloud. Ja? Wir diesem Pilotprojekt, das ist lokal bei denen on-prem. Da steht dann ein Proxmox-Cluster, der dann die VMs hochfährt, wo die Sachen dann rein mit den Images, die so ähnlich aussehen wie die Arbeitsplätze, die geschützt werden müssen. Ja, da wird es dann rein überprüft und dann halt nach so und so geraumer Zeit, dann kommt es zurück und nichts verlässt da. Das ist ganz natürlich ganz, ganz wichtig.
Existiert eine Vorverarbeitung von Bildern ebenfalls, wo Texte herausgefiltert werden zum Anwenden?
Bei Bildern momentan noch nicht, aber das wäre dann in dem Karton-Framework. Ja, das heißt, also auch dort könnten wir halt, also PDFs, Bilder, alles, wo irgendwo irgendwelche Scripting-Geschichten sind, schmeißt man da rein und der kann dann das an dieses Tool weitergeben. Also zum Beispiel ist es gezippt, ja, das erst dann zippt, dann kriege ich das Bild zurück und dann wird das Bild nochmal reingeschmissen, dann werden daraus die Skripte rausgegeben. Ja.
Nicht nur Skripte in dem Kontext, sondern auch wirklich Texte, die was halt die Personen zu.
Alles klar, okay, jetzt habe ich die Frage verstanden. Also die Frage war, ob wir eventuell aus Bildern Texte rauslesen können, eventuell, wo das Passwort als Bild drin ist. Ja? Auch das, momentan haben wir das noch nicht, aber das ist relativ einfach möglich, auch mit genau unseren Bordmitteln, dass wir dann sozusagen da ein OCR rüberjagen können. Ja, das heißt, wir im Karton sagt er dann, okay, hier kannst du eine OCR haben, schmeißt es dahin, kriegt was zurück und dann kann das, genau. Ja? Noch eine Frage.
Was ist der Grund, dass ihr euch für dieses Peterborough V entschieden habt und nicht für ein mehr traditionelles KV?
Das Peekaboo AV hat als Projekt diese, also Klammer-V benutzen wir auch. Ja, also zusätzlich, okay, sorry, ich muss die Frage wiederholen. Also warum wir uns für Peekaboo AV entschieden haben und nicht für das traditionelle Klammer-V. Wir benutzen beides. Ja? Klammer-V hat seine Stärken vor allem darin, dass man da seine eigenen Abfragen sozusagen bauen kann, ja, diese ganzen Zusatzsignaturen, unofficial Geschichten, da kann man auch seine eigenen Sachen bauen. Peekaboo AV ist explizit schon sehr weit gekommen, um den Report, den es vom QQ gibt, ja, so zu analysieren, dass es uns ein Ergebnis mitteilen kann. Und das ist beim Klammer-V einfach noch nicht der Fall. Ja. So, gibt es weitere Fragen? Oh, wow. Dann sind wir dann noch etwas früher fertig. Vielleicht war ich auch zwischen... Ah, hier hinten gab es noch Fragen. Ja, sorry. Ja?
Jurorisch so eine typische Erkennungsrate und jurorisch eine False-Positiv-Rate. Kann man da was dazu
sagen? Also Erkennungsrate... also 80% ist normalerweise so, was wir halt sehen, was wir als Spam ablehnen. False Positives kommt drauf an. Ja, also es ist, kann man leider nicht so universell sagen, dadurch, dass dieses System natürlich an sich sehr, sehr viele Schalter und Hebel hat. Ja, also schwierig zu sagen mit dem False Positive, weil es wirklich sehr, sehr auf das Individuelle ankommt. Ja. Kann ich leider so nicht in Prozenten angeben. Mhm. Ja, danke noch eine Frage.
Wie ist das generell mit den False Positives? Gibt es da irgendwelche Richtlinien, die man einstellen kann, dass zum Beispiel eine Excel, ein Virus ist, direkt abgelehnt ist, aber vielleicht jetzt irgendeine Mail, wo Viagra oder aufgekauft oder sonst was dann als Spam angezeigt wird, aber trotzdem noch zugestellt wird?
Mhm. Also die Frage war, ob es die Möglichkeit gibt, bestimmte Dateitypen, zum Beispiel eine Exe oder ein Virus, direkt abzulehnen. Andere Sachen aber, wo im Subject eventuell Viagra steht, als Spam markiert doch zuzulassen, korrekt? Ja, natürlich. Wir lehnen also wirklich auch nur, also es gibt beim RSpam diese Möglichkeit, über dieses Reject, über diese Force Actions direkt Sachen komplett abzulehnen. Das heißt, egal was, da überschreiben wir alles, es sei denn, es steht auf einer Whitelist. Also vom Typ Excel nehmen wir nichts an und das rejecten wir sofort. Bei den anderen Sachen, natürlich muss es sozusagen über diesen Threshold sein. Beim RSpam sind es halt die 15 Punkte. Und dort jedes dieser kleinen Erkennungsmerkmale macht nur so ein bisschen was dazu. Und wenn dieses Gesamtbild nach Spam aussieht, dann haben wir bei Default, dass wir bei 15 Punkten ablehnen, aber auch dort könnten wir problemlos mit Whitelisten arbeiten, die entweder nur Minuspunkte geben für was Bestimmtes oder auch komplett Sachen freischalten. Hat das die Frage beantwortet? Ja?
Ein bisschen aufbauend darauf, also das normale Dateinehmen ablehnen, das kenne ich so auch. Lässt sich das dann mit dem Karton und Peekaboo und dem Rest, der dahinter steht, noch schachteln, dass wenn das eine SIP ist, die vielleicht sogar passwortgeschützt war, der entpackt das dann ja, scannt das, wenn er dann sieht, ist eine Excel, schmeiße ich das auch sofort raus? Oder kann man diese Verschachtelung dann nicht mehr machen?
Doch, also die Frage war, ob wenn Dateien verschlüsselt, zum Beispiel im Karton-Netzwerk schon gelandet sind und eventuell verschlüsselte SIPs, ob wir dann auch weiterhin die Möglichkeit haben, durch ein Regelset eine Excel sofort abzulehnen oder ob es da Ausnahmen gibt. Auch das ist möglich, also weil Peekaboo AV selbst hat auch ein sehr umfangreiches Regelwerk, das wir dort einsetzen könnten. Aber auch wenn es sozusagen zurückgehen würde, ja, als Excel und der RSpam aber sieht, ja, wir haben die Policy in dem ZIP, war eine Excel drin und wir haben die Policy, dass wir Excel ablehnen, dann können wir auch weiterhin eine Force Action haben oder wir könnten auch eine Ausnahme machen, weil es zum Beispiel von der Sandbox getrennt wurde. Ja. Ja, noch eine Frage.
Ihr betreibt ja ziemlich großen Aufwand, um im Prinzip den Endbenutzer vor Viren zu schützen.
Ja.
Wie häufig habt ihr denn beobachtet, dass zum Beispiel die Infrastruktur davor, also Sendmail oder Postgres oder ähnliches, angegriffen wird? Oder ist das so abgehangen, dass man da sagen kann, da sind keine Lücken drin?
Okay, also die Frage war, dass wir einen sehr hohen Aufwand betreiben, die Endbenutzer vor Viren zu schützen und wie es dann ist mit bezüglich der Infrastruktur davor, die diese Mails sozusagen bearbeitet, wie anfällig die ist, korrekt? Ja. Also Postfix an sich, also ist mir kein CVE bekannt, das irgendwie critical wäre, jemals, also müsste mich eines Besseren belehren. Die größte Gefahr besteht eventuell aus dem Entpacker und all diese Sachen dort in unserem Konzept, wenn wir diesen RSpMD-Cluster haben, machen wir diese Helper in eigene Container oder in eigene VMs. Das heißt, also im schlimmsten Fall geht dort etwas schief, aber nie dort, wo die Mail kontrolliert wird. Ja? Und erfahrungsgemäß gab es da noch nichts, was zu einem, wo die Infrastruktur sozusagen erfolgreich gehackt wurde. Ja?
Wie viele Exploit-Versuche für beispielsweise Clamav oder Entpacker sieht ihr so in der Praxis?
Wie viele Exploit-Versuche für Clamav und dergleichen es gibt? Bei Clamav weiß ich es nicht. Was wir aber, wie gesagt, gesehen hatten, als wir bei Emotet dort als aktiv war, da wurde explizit geschaut, dass die OLE-Tools abstürzen, damit dann der Scan halt nicht erfolgreich ist. Und da gibt es aber auch die Möglichkeit, beim RSpMD zu sagen, was wir für die einzelnen Komponenten machen sollen, wenn ein Scan sozusagen nicht erfolgreich war. Auch dort könnten wir dann eine Policy setzen und das heißt, wir konnten es nicht scannen und deswegen lehnen wir die Mail ab. Oder wir konnten es nicht scannen, deswegen ist es uns zu unheimlich und wir packen die E-Mail nochmal ein und schicken die woanders an den Benutzer hin und sagen, hier, das konnte nicht gescannt werden, im Anhang ist die Original-Mail. Ja, also da ist unserer Fantasie sind da, ja, also ja, da sind uns keine Grenzen gesetzt. Ja? Nochmal, welches Programm?
Awareness-Programm. Es gibt ja jetzt heutzutage mehr und mehr Anbieter, die explizit Firmen anbieten, dass Spam-Mail, also fiktive Spam-Mail an ihren Kunden geschickt oder an ihren Kunden geschickt wird, um die zu trainieren, dass sie nicht mehr auf Spam reagieren. Und die sind ja theoretisch ja auch sehr nah dran.
Achso, okay, die Frage war, wie unsere Infrastruktur mit sogenannten Awareness-Programmen umgeht. Also Awareness-Programm verstehe ich jetzt so, dass das sozusagen von uns selbst generierte Phishing-Kampagnen sind. Ja, ich habe es vergessen, ich gucke mal, dass ich es noch mit reinstelle. Da gibt es ein cooles Open-Source-Tool, wo ihr euch eine eigene Phishing-Kampagne sozusagen für eure Infrastruktur mit eurem Layout selber zusammen erstellen könnt und dann eure Mitarbeiter dann dementsprechend schulen. Vergesst nur nicht, dass ihr das dann datenschutzrechtlich dann auch so macht, dass das dann auch durchgeht, ja. Natürlich können wir dann auch genau für so etwas dann Ausnahmen bilden. Das heißt ja auch meistens, wenn irgendwelche Pentests irgendwo sind, müssen wir dem Pentester ja seine IP irgendwie whitelisten, damit der überhaupt in unser Netzwerk rein kann. Das gleiche wäre bei solchen Awareness- und Phishing-Kampagnen, die wir selber bringen. Mhm. Gut, weitere Fragen? Dann, wir hatten noch ein paar Einschränkungen, das könnt ihr noch danach lesen. Bei Heinlein Support suchen wir natürlich auch weiterhin für Jobs. Also wenn ihr euch interessiert und vor allem im Thema Mail bei uns mithelfen wollt, dann kommt doch und wir freuen uns. Ja, ansonsten dann mit Dank und euch noch einen schönen Tag.